Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank, dass das möglich ist, dass wir uns gegenseitig besuchen. Also es müssen nicht nur die Pastoren sein, es können auch andere Leute sich mal gegenseitig besuchen, wäre auch nicht so schlimm. Gell? Und dann sage ich, dieser Vers ganz vorher, also mein Kopf, mein Gedächtnis ist manchmal ein bisschen schwach, aber die Freundlichkeit des Herrn anschauen, der bewegt mich jetzt seit am Anfang vom Gottesdienst und immer wieder passen die Lieder und die Aussagen dazu. Verliebt sein in Jesus. Die Freundlichkeit des Herrn anschauen. Vor ein paar Tagen hat Jesus seine Freunde ganz schön durcheinander gebracht. Die waren verliebt in ihn. Die waren richtig begeistert von ihrem Lehrer, von ihrem Rabbi, von ihrem Meister. Aber jetzt hat er sie geradezu befremdet. In Markus 8, Vers 31, direkt vor unserer Geschichte. Er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Es hat so gar nicht in das Bild hineingepasst, dass sie sich von ihrem Meister gemacht hatten. Und als Petrus ihm helfen wollte, da hat er ihn scharf zurechtgewiesen. Und er sagt zum Petrus, geh weg von mir, du Satan, du Durcheinanderbringer, bring mich doch nicht durcheinander. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er hat seine Freunde aufgefordert, seinen Weg nachzugehen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Es herrscht in diesen letzten Tagen so eine komische Stimmung. Jeder macht sich so seine Gedanken. Jeder grübelt vor sich hin. Was hat Jesus da wohl gemeint? Die Freunde von Jesus tuscheln untereinander. Aber ihn direkt zu fragen, wagen sie nicht. Und dann nimmt Jesus sie mit auf eine Bergtour. Und wer eine Bibel dabei hat, der hat einfach Glück. Die anderen müssen hier vorne schauen. Und nach 6 Tagen, Markus 9, Abvers 2. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg. Die Tradition sagt, das ist der Berg Tabor. Er führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist gut für uns sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn er war ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber von dem Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, was ist das, Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, also die Theologen, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, Elias soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Himmel auf Erden. Jesus gönnt seinen Freunden Bergerlebnisse. Was bezweckt er damit? Mit so einem Bergerlebnis. Also man kann auch sagen, so ein Gottesdienst ist ein Bergerlebnis oder das Abendmahl ist ein besonderes Bergerlebnis oder eine Freizeit oder so ein guter Tag wie gestern ist ein Bergerlebnis. Was bezweckt Jesus damit? Das eine ist Vorfreude. Versucht euch das mal vorzustellen. Es ist schwierig, aber da heißt, er wurde vor ihnen verklärt. Als Jesus zu strahlen beginnt und seine Kleider weiß werden und Mose und Elia auftauchen, ist übrigens interessant, woran haben die Jünger erkannt, dass es Mose und Elia waren, aber es war ihnen total klar. Als das passiert, da versteht Petrus sofort, das ist ein Stück Himmel. Hier bleiben wir. Diese äußerlichen Erscheinungen, so wie das da beschrieben ist, die zeigen, im Himmel ist nichts Dreckiges mehr. Nichts Schadhaftes. Nichts Sündhaftes. Im Himmel ist es nicht nur sauber, sondern rein. Und auch wir Menschen, die wir hier so mit unserer Neigung zur Sünde zu kämpfen haben, wir werden dort rein sein. Die Sünde wird dort Vergangenheit sein. Da kann man sich schon drauf freuen. Jesus gönnt seinen Freunden Bergerlebnisse. Er bezweckt damit Vorfreude. Freut euch auf das, was kommen wird. Zweitens bezweckt er damit Ermutigung. Er hat ja seine Freunde ziemlich deprimiert mit dieser Todesankündigung. Und er weiß, jetzt brauchen sie eine Ermutigung, ihm weiter treu nachzufolgen. Sie hätten ja auch sagen können, ja Jesus, wenn du sterben wirst, dann vielleicht müssen wir uns einen neuen Lehrer suchen. Vielleicht sollten wir einfach jetzt schon auseinandergehen, dass wir dein Elend gar nicht miterleben. Nein, jetzt die Ermutigung, ihm weiter treu nachzufolgen. Wir brauchen Ermutigung in unserem Leben mit Jesus. Und er gönnt uns diese Ermutigung immer wieder. Ich habe es gerade schon so angedeutet, eine Freizeit, Gottesdienst, ein aufbauendes Gespräch, ein Freund, der sagt, ich stehe zu dir. Auch wenn alle anderen über dich den Kopf schütteln, ich stehe zu dir. Übrigens, Jesus selber hat auch Ermutigung gebraucht. Lukas erzählt von dieser Geschichte noch ein bisschen mehr als Markus. Lukas 9, Vers 31, da erzählt Lukas, dass Mose und Elia eben erschienen sind und dann mit Jesus geredet haben. Und zwar wovon? Von seinem Ende, dass er in Jerusalem, das heißt da nicht, erleiden sollte. Das wäre nicht unbedingt eine Ermutigung gewesen, sondern von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Jesus, es ist ein schwerer Weg, aber du wirst damit den Plan Gottes erfüllen. Jesus, halte durch, zieh es durch. Jesus hat auch Ermutigung gebraucht. Jesus wusste seinen Weg ja. Das war ihm von seinem Vater her klar. Er hat seinen Jüngern und seinen Freunden ja gesagt, ich werde umgebracht werden und danach auferstehen. Aber Mose und Elia sind für Jesus solche Freunde geworden, die ihm zugesprochen haben, halte durch. Der Vater schenkt dir großen Gewinn und reichen Segen. Mir fällt gerade ein, Jesaja 53, dieses große Kapitel von dem leidenden Gottesknecht, wo wir sagen, das ist Jesus. Da heißt es am Schluss, dass er, weil er durchgehalten hat, ganz viele als Beute bekommen hat. Er hat viele gewonnen. Jesus, halte durch, damit du dir die Menschen gewinnst. Jesus gönnt seinen Freunden Bergerlebnisse, Vorfreude, Ermutigung. Aber Bergerlebnisse können niemals der Alltag sein. Solch ein Bergerlebnis hat ja einen besonderen Effekt. Du siehst ein großes Stück weit. Du siehst die nächsten Gipfel. Du erahnst auch die Täler dazwischen. Und vielleicht siehst du sogar dein Ziel von diesem Berg aus. Aber wisst ihr von einem, der dann auf diesem Berg bleiben wollte? Johann, ihr macht ja immer wieder so Bergtouren. Kam euch schon mal die Idee, auf dem Berg bleiben wir jetzt? So ein schöner, spitzer Berg, kleines Plateau, ein bisschen felsig und so. Da bleiben wir jetzt.
Eine Nacht geht schon.
Habt ihr es schon gemacht? Also ich wollte lieber nicht mal eine Nacht. Boah, nee. Da kannst du dich nicht häuslich einrichten, da oben. So ein Gipfel ist immer ein besonderes, ein schnell vergängliches Ereignis. Und ich habe es auch schon erlebt, da hast du die Gipfel erreicht und dann sagt dein Bergführer, aber jetzt müssen wir schnell wieder absteigen, da hinten kommen schon die Wolken. Kaum bist du oben, schon wieder runter. Die längste Zeit einer Bergtour, die brauchst du für Aufstiege und Abstiege. Das ist unser Alltag. Im Leben geht es immer bergauf und bergab. Und wer auf dem Berg bleiben würde, würde den Weg niemals meistern und das Ziel nie erreichen. Aber keine Frage, es tut uns in der Seele gut, wenn Jesus uns den Himmel auf Erden schenkt. Einen Augenblick seiner Herrlichkeit. Bergerlebnisse. Zweiter Gedanke, am Ende bleibt uns nur Jesus. Am Ende bleibt uns nur Jesus. Was passiert denn, als Mose und Elia verschwinden und die Wolken die Herrlichkeit des Himmels verstecken? Was passiert denn, wenn unsere tollen Gefühle sich in Luft auflösen und der graue Alltag wieder nach uns greift? Dann ist Jesus immer noch da. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Jetzt muss ich aber schon betonen, die Freunde von Jesus, die haben wohl ein Stück Himmel auf Erden erlebt. Aber wenn Jesus bei mir ist, dann ist der Himmel immer bei mir. Lukas 17, sagt Jesus, Lukas 17, Vers 21, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er hat uns versprochen, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Am Ende bleibt uns nur Jesus. Aber mit ihm bleibt uns alles, was wir brauchen. Was braucht der Mensch tatsächlich? Fang nicht an, für mich das jetzt aufzuzählen. Ihr könnt es für euch selber machen, ihr könnt daheim drüber nachdenken, was ein Mensch tatsächlich braucht. Ich war vor Weihnachten in Indien und mein Freund, manche kennen den Uttaman Udayar, der hat gesagt, ich habe gesagt, ja, das sind ja viele arme Leute, als er uns hier besucht hat. Sagt, nee, da gibt's, bei uns gibt es keine armen Leute. Da haben wir Leute besucht. Aus unserer Sicht sind die schon arm. Aber ich habe gemerkt, mit wie wenig du leben kannst. Ein kleiner Raum, so groß wie die Bühne oder so, das war die Wohnung. So können die leben. Und Asaf war ein Tempeldichter, ein Tempelsänger, Chorleiter. Asaf dichtet Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Kürzlich ist meine Tante gestorben und die hat mit Jesus gelebt. Die war nicht reich, aber die hat vieles gehabt, was man halt so hat. Aber am Ende blieb ihr nur Jesus. Ich habe sie im Krankenhaus besucht und in ihren letzten Stunden hat sie ganz oft gerufen, Jesus, hilf! Die hat mit Jesus gelebt, die hat auch sonst in ihrem Alltag ganz oft sicher zu Jesus gesagt, Jesus, hilf, bei dem und dem Problem und so. Und jetzt konnte sie nur noch rufen, Jesus, hilf. Und zu den Menschen um sie herum, warum hilft mir denn keiner? Und wir konnten ihr nicht helfen. Und wieder, Jesus, hilf mir doch. Was wir wirklich brauchen, ist nur Jesus. Und er verspricht, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Auf Jesus hören, darauf kommt es an. Als all die Herrlichkeit verschwindet dort auf dem Berg, die hat ja die Freunde von Jesus derart beeindruckt. Aber jetzt verschwindet diese ganze Herrlichkeit und da hallt die Stimme Gottes nach. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das macht das Leben eines Jüngers aus. Eines Freundes von Jesus. Auf Jesus hören. Manche lachen ja über unsere Sprache, über das Schwäbische. Aber hier ist die schwäbische Bedeutung von hören gemeint. Wenn die Mama zum Kind sagt, hör auf den Papa, das passiert bei uns manchmal, dann schwingt da die Bedeutung mit gehorche. Hören heißt, meint gehorchen. Auf Jesus hören, das ist Christsein. Ihm gehorchen, das ist Christsein. Ihm nachfolgen, das ist Christsein. Dabei geht es nicht um die Dinge, die wir nicht verstehen, sondern um die, die wir verstehen. Hat mal einer gesagt, wir machen die Bibelstellen keine Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe. Wir machen die Schwierigkeiten, die ich verstehe, wo ich weiß, was ich zu tun habe. Und Jesus sagt, als er nach seiner Verwandtschaft gefragt wird, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Am Ende bleibt nur Jesus. Und noch ein dritter Gedanke, Gottes Plan zu kennen reicht nicht. Gottes Plan zu kennen reicht nicht. Petrus, Jakobus und Johannes haben da einen Blick auf den Plan Gottes werfen dürfen, einen kleinen Vorgeschmack vom Himmel bekommen. Wir übrigens auch. Das Abendmahl ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Jesus sagt zu seinen Freunden, ich werde von diesem Kelch nicht mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch trinken werde in meinem Reich. Also wenn jemand sagt, im Himmel gibt es nichts zu essen und zu trinken, könnt ihr ihm sagen, du hast Unrecht. Mindestens Wein und Brot gibt es. Und keiner von uns hat Probleme mit dem Wein. Manche mögen ihn nicht, manche... Alles schicken, ja, ist ein anderes Thema. Also, die haben einen Blick in den Plan, auf den Plan Gottes werfen dürfen, da einen Vorgeschmack bekommen. Aber ihr Lieben, wenn wir wüssten, alles wüssten, was Gott plant, unter welchen Umständen hätten wir einen Gewinn davon? Wenn du Angestellter weißt, was dein Chef plant, unter welchen Umständen hast du einen Gewinn davon? Doch nur dann, wenn du dich darauf einlässt. Doch nur dann, wenn du sagst, Chef, ich bin dabei. Gottes Plan zu kennen reicht nicht, du musst dich darauf einlassen. der Plan Gottes, wie Jesus wieder in die Herrlichkeit zu ihm kommen sollte, dieser Plan Gottes war durch Tod und Auferstehung. Durch sein Opfer für die Schuld der Menschheit. Und darauf hat Jesus sich eingelassen. Und der Plan Gottes, wie wir in die Herrlichkeit zu ihm kommen sollen, ist durch den Glauben an seinen Sohn Jesus. Dadurch, dass ich sein Opfer für mich annehme. Dadurch, dass ich mir seine Gnade schenken lasse. Und der Plan Gottes ist nicht, dass wir Freunde von Jesus auf dieser Erde bleiben. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gibt wunderschöne Raupen. Danke. Es gibt auch unangenehme Raupen, zum Beispiel die. Wenn ihr die seht, haltet Abstand, Eichenprozessionsspinner. Das Ziel der Raupe ist aber nicht, Raupe zu bleiben. Das Ziel ist doch, Schmetterling zu werden. Das Fachwort dafür heißt Metamorphose. Das ist genau das Wort, das da steht, dass Jesus verklärt wurde. Verwandelt wurde er. Metamorphose ist da geschehen. Also verpuppt sich die Raupe. Ich habe nochmal ein Bild von Puppen. In dieser Phase bewegt sich äußerlich nichts mehr. Deswegen kannst du dich so gut fotografieren. Die zappeln nicht. Sie wird immer scharf. Diese Kokons sehen aus wie tot. Aber dann schlüpfen die farbenprächtigsten Geschöpfe. Ich habe noch ein paar. Lass sie einfach schön durchlaufen, die paar. Und noch der letzte. So, ist gut. Was da mit Jesus auf dem Berg passiert ist, das war diese Metamorphose. Diese Verwandlung. Und Jesus wird seine Freunde auch verwandeln. Nicht hier auf dieser Erde. Aber wenn er uns zu sich holt. Aber so wie die Raupe schon die Gene des Schmetterlings in sich trägt, so tragen die Freunde von Jesus auch die Gene der himmlischen Herrlichkeit in sich. Gottes Plan zu kennen reicht nicht, du musst dich darauf einlassen. Jesus hat sich auf den Plan des Vaters eingelassen. Der Weg ging durch das Leiden, durch Tod und Auferstehung in die Herrlichkeit. Es ist das Wagnis des Glaubens, mich auf den Plan des Vaters einzulassen und zu sagen, ich vertraue dir, du wirst mich schon recht führen. Du wirst mich schon ans Ziel bringen. Du wirst mich schon in deine Herrlichkeit verwandeln. Zurzeit sind wir noch Raupen. Irgendwann gibt es diese Puppenphase. Und dann bei Jesus sind wir Schmetterlinge. In der Herrlichkeit. Mit der Herrlichkeit des Vaters. Himmel auf Erden, nur ein kleiner Vorgeschmack. Jesus gönnt seinen Freunden Bergerlebnisse. Am Ende bleibt uns nur Jesus. Gottes Plan zu kennen, reicht nicht.